Juba, die Hauptstadt des Südsudans, ist ein Wegenetz, überwiegend aus Sandpisten. Asphalt? Fehlanzeige. In dem Allradwagen Mariana Zachikova, die bei UNICEF im Südsudan Öffentlichkeitsarbeit macht. Und Angela Grieb, eine Deutsche, ebenfalls tätig für UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.
Wir fahren jetzt in ein sogenanntes POC, Protection of Civilian Site. Das ist im Prinzip ein Flüchtlingslager in Juba oder an den Rändern von Juba.
Angela stammt aus Hamburg. Die N30erin ist ruhig, beobachtend und erfahren in Krisenländern. Im Südsudan ist sie noch nicht lange. Ihr Arbeitsfeld: Sie soll unter anderem internationale Diplomaten in Juba davon überzeugen, dass deren Regierungen die Projekte von UNICEF im Südsudan finanziell unterstützen. Um das zu können, muss sie sich ein Lager ansehen, in dem mehr als 30.000 Menschen leben. Ein Lager von vielen im Südsudan für Flüchtlinge im eigenen Land. Die Unterkünfte des Camps eng auf eng. Manche bestehen aus Pappe, Holz, Wellblech. Die meisten aber halb verwitterte Zelte. Dazwischen enge, staubige Wege. Zum Glück ist Trockenzeit. Während der Regenzeit versinkt hier alles in Schlamm. Aus einem der Zelte kommt Becky. Ihr Kleid in den Farben Sonnengelb, Orange und Pink hebt sich ab vom Weiß-Grau des Zeltstoffs. Becky hat Soziologie studiert in Khartoum. Sie spricht besser Englisch als die meisten im Lager, weshalb sie Besucher wie Angela und Mariana herumführt. So zeigt Becky ihnen zum Beispiel eine Wasserstelle. Es ist ein Platz, an dem eine Leitung endet, in mehreren Wasserhähnen. Frauen und Kinder drängen sich um den Platz, um 2 Stunden lang mit Eimern und Kanistern ihre Tagesrationen zu holen.
We get water from 8 to 10.
Wir bekommen Wasser von 8 bis 10 Uhr. Und das ist nicht genug, deshalb leiden wir. Mal mehr, mal weniger, manchmal kommt überhaupt kein Wasser. Jetzt in der Trockenzeit von Oktober bis März ist es oft nur schwer zu ertragen. Manchmal können wir 2, manchmal 3 Kanister füllen. Also es gibt nicht genug Wasser im ganzen Südsudan, auch wegen der hohen Treibstoffpreise.
Die UN berechnen für jeden Lagerbewohner 15 Liter Wasser pro Tag, damit sie kochen und trinken, sich und ihre Kleidung waschen können. 15 Liter. Wenig angesichts der Tatsache, dass der Südsudan viel Wasser hat. Der Weiße Nil durchfließt das Land. Aber Wasser ist teuer, besonders in den Lagern. Warum, erklärt Mariana Zachikova ihrer neuen Kollegin Angela. Mariana, eine weißblonde, hochgewachsene Ukrainerin, ist schon länger für UNICEF im Südsudan.
It's a water treatment plant in Juba. So they treat the water.
In einer Wasseraufbereitungsanlage in Juba, die das Wasser aus dem Nil holt, wird das Wasser behandelt. Wir kaufen es dann, lassen es von Tanklastzügen aufnehmen, die bringen es hierher und befüllen die Tanks, von denen aus das Wasser in die Leitungen geht, die ihr gesehen habt. Es ist eine private Aufbereitungsanlage. Wir kaufen das Wasser, wir zahlen für die Tanklastzüge, wir zahlen für Diesel. Und darum ist es so teuer. Und darum arbeiten wir an einer Lösung, die Leitungen vorsieht, von der Aufbereitungsanlage in die Lager und in die Dörfer drumherum.
Die Pumpen, die das Wasser jetzt noch aus dem Tank zu den Wasserhähnen leiten, könnten abgebaut werden. So sehen es die Pläne von UNICEF vor. Mit finanzieller Hilfe des BMZ, also des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW genannt. Die Hamburgerin Angela Grieb.
Der Plan ist, die Wasserleitung von der Aufbereitungsanlage hierher gelegt werden soll, aber nicht nur hierher, sondern auch in die Communities drumherum.
5,2 Millionen Euro hat Deutschland für das Projekt, das UNICEF verwirklichen soll, bewilligt. Insgesamt gingen im vergangenen Jahr 51 Millionen Euro aus Mitteln des BMZ in Programme im Südsudan. Dabei sollte die südsudanesische Führung eigentlich in der Lage sein, ihr Land selbst aus dem Elend zu führen. Denn der Südsudan hat Erdölvorkommen. Und Firmen aus China, Malaysia und Indien fördern die mit recht guten Quoten. 120.000 bis 150 Fass pro Tag. Aber der Südsudan leidet unter dem internationalen Ölpreisverfall. Das bestätigen auch UN-Vertreter und andere Diplomaten in Juba. Doch das Hauptproblem sei, dass der Präsident des Landes, Salva Kiir, fast alle immer noch relativ hohen Gewinne aus den Ölgeschäften sofort in seine Streitkräfte steckt, um mit ihnen seinen Widersacher Riekma Shah und dessen Anhänger zu bekämpfen. Viel Geld auch fließe auf die Privatkonten einiger weniger Familien.
Guten Morgen, how are you?
Das Wasserministerium ist im Zentrum von Juba untergebracht. Das Gebäude ist schmucklos und verwahrlost. Die Türen müssten geölt, die Fenster dringend gereinigt werden. Bröckelnder Putz und abgewetzte Sessel. Immerhin, das Büro, in das Isaac Liabolyol, ein hochgewachsener Mann mit breiten Schultern, bittet, sieht aus, als hätte er viel zu tun. Bücher, Karten, Baupläne, alles liegt über und durcheinander auf Stühlen, Sofas, Tischen. Joll hat im Südsudan den Posten stellvertretender Minister für Wasserressourcen inne. Also in einem Land, dessen Führung Ölgewinne in einem Bürgerkrieg versickern lässt, während die internationale Gemeinschaft versucht, die Not der Bevölkerung zu lindern. Der Vize-Wasserminister hat damit offenbar kein Problem.
I think the international development agencies were established.
Ich denke, dass die internationalen Entwicklungseinrichtungen einst dafür gegründet wurden, Ländern zu helfen, die von Krieg heimgesucht werden. Sie sollen Ländern helfen, Infrastrukturen aufzubauen. Dafür wurden sie alle gegründet. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und ganz zu schweigen von den entsprechenden Einrichtungen der Vereinten Nationen wie FAO, WFP, UNDP, UNICEF. All diese multilateralen Organisationen wurden gegründet, um Staaten zu helfen, die sich nicht selbst helfen können.
Müssten unter diesen Bedingungen ausländische Staaten nicht sofort aufhören, Geld zu zahlen? Europäische Diplomaten in Juba sagen ja. Genauso das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das erklärt, dass die direkte Zusammenarbeit mit der südsudanesischen Regierung aufgrund des Bürgerkrieges ausgesetzt wurde. Zitat: Die südsudanesische politische Elite trägt maßgeblich dazu bei, dass sich die humanitäre Krise ausweitet. Sie zeigt sich uneinsichtig gegenüber Lösungsansätzen durch die internationale Gemeinschaft. Dass die Entwicklungszusammenarbeit eingestellt wurde, soll Druck aufbauen, die Kriegsparteien dazu gedrängt werden, das Friedensabkommen, das Präsident Kiir und sein Rivale und Vize Machar Ende 2015 formal geschlossen haben, auch umsetzen. Keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. Aber Nothilfe müsse die Staatengemeinschaft weiterhin leisten, sagt Vize-Wasserminister Joll.
Ich meine nicht, dass der Südsudan allein verantwortlich ist. Wir hinken zurück. Wir haben gerade erst begonnen, uns zu entwickeln. Die internationale Gemeinschaft hat die moralische Verpflichtung, uns beizustehen.
Dem pflichten Diplomaten in Juba bei. Wer die Menschen im Südsudan im Stich lasse, müsse damit rechnen, dass schon bald Bilder um die Welt gehen von sterbenden Menschen, Kindern, die hungern und Wasser trinken, das nicht aufbereitet ist. Solche Bilder könne sich keine westliche Regierung leisten. Die eigenen Bürger würden protestieren. Obendrein dürfe kein weiteres schwarzes Sicherheitsloch entstehen. Orte, an denen aus Armut Fanatismus wird, der sich gegen zum Beispiel Europa richten könnte. Und schließlich Fluchtursachenbekämpfung. Wer hungert und dürstet, wird sein Land früher oder später verlassen, sagt auch die deutsche Angela Grieb.
Natürlich werden diese Menschen sich ein neues Leben suchen irgendwann. Und ich weiß, dass die meisten das gerne hier suchen würden. Aber sie sehr wenig Chancen haben, im Moment es hier zu finden. Und ich finde es sehr wichtig, ihnen eine Perspektive zu bieten in ihrem Zuhause, denn das ist, wo die meisten Menschen sein möchten.
Björn Blaschke, Juba, Südsudan.